Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von How She Did It, echte Geschichten von echten Menschen. Ich habe heute Pia zu Gast und freue mich sehr. Wir kennen uns seit Ewigkeiten, also den allergrößten Teil unseres Lebens. Wir waren tatsächlich im Kindergarten zusammen und ich freue mich total, dass du da bist. Hallo Pia.
Ich auch.
Pia, erzähl uns mal, wo stehst du gerade, was hast du erreicht in Bezug auf deine Finanzen?
Nur noch nicht das, was ich erreicht haben möchte, aber immerhin bin ich schon auf dem Weg, so ein bisschen, würde ich sagen. Was habe ich erreicht, wo stehe ich gerade? Ich habe was erreicht, wo ich immer ein bisschen Angst vor hatte, nämlich, dass ich wenigstens weiß, wie es mir finanziell so geht. Da habe ich mich ganz lange drum gedrückt, das überhaupt herauszufinden, weil ich Angst hatte, da hinzugucken, weil Angst, weil Geld halt irgendwie immer sowas war. Also so in meinem Elternhaus war das irgendwie immer einfach so da. Das heißt nicht, dass mich meine Eltern mit Geld überhäuft haben, aber es war nie ein Thema, über das man groß jetzt geredet hat oder so. Das war immer einfach so da. Und das ging mir dann eigentlich in meinem ersten Job auch direkt so. Da habe ich sehr gut verdient und da war das Geld einfach so da. Und das war auch immer mal wieder irgendwie weg. Aber ich habe eigentlich nicht groß auf mein Konto geguckt. Das war halt dann da und dann war das auch mal wieder weg. Aber es kam auf jeden Fall immer wieder genug rein. Und da mal hinzugucken und zu sagen, was gebe ich eigentlich so aus? Und sowas wie Altersvorsorge und so Quatsch, wollte ich mich nie mit beschäftigen. Also boah, das war wirklich irgendwie eine gruselige Vorstellung, weil ich dann ja da hätte reingucken müssen. Ich hatte da eine totale Aversion vor und habe mich damit nicht beschäftigt. So, und irgendwann habe ich dann tatsächlich mal damit angefangen und einfach mal aufgeschrieben, was ich denn so ausgebe. Und das war total erhellend. Also jetzt weiß ich halt, was ich ausgebe, was so reinkommt, was rausgeht und kann deswegen auch entscheiden, ob ich mir was leisten kann oder nicht. Mhm. Und das war ein riesen Ding irgendwie. So, wenn ich jetzt mir was kaufen will, dass ich das dann nicht einfach mache, weil ich denke so, wird schon gut gehen, sondern ich mache das und weiß, es wird gut gehen, oder ich tue es halt nicht, weil ich weiß, so, ach nee, lass mal. Mhm. Dann muss ich nächsten Monat ja weniger ausgeben und Schulden bei sich selber aufnehmen, das habe ich tatsächlich irgendwie noch nie gemacht. Also zumindest nicht in der Zeit, in der ich meine Finanzen bewusst im Auge hatte, habe ich das nicht.
Schulden bei sich selber aufnehmen, das ist eine total coole Formulierung, wenn du sozusagen heute was ausgibst, was du erst in der Zukunft verdienen wirst.
Ja, sowas. Das geht mit Geld, das geht mit Energie, das geht mit, ich esse jetzt heute den Kuchen, dann esse ich aber morgen weniger.
Wer will denn sowas tun? Das geht mit ab Montag mache ich Diät. Oder so.
Also, so Schulden bei sich selber aufnehmen ist immer wieder eine blöde Idee, habe ich festgestellt. Und ich habe das ständig gemacht. Ne? Auch so, ach komm, das lerne ich morgen für die Klausur. Mhm. So, das sind so Pauseschulden, Freizeitschulden. Ich bin höchst verschuldet bei mir gewesen. Und das nimmt aber die Balance aus dem Leben raus. Das ist eklig und man bescheißt sich auch selber. So, also das funktioniert so nicht, weil im nächsten Monat habe ich die Schulden von diesem Monat ja eigentlich schon wieder vergessen und irgendwann habe ich dann rote Zahlen. Das macht keinen Spaß.
In verschiedenen Bereichen. Ja, verstehe. Gab es denn irgendwie eine große Sache, die du dir geleistet hast oder so? Also du sagtest, aufschreiben, was reinkommt und rausgeht, war für dich so ein grundlegendes, ganz wichtiges Ding, richtig?
Ja, total.
Was konntest du dir denn dann leisten oder auch nicht leisten, was du vorher nicht wusstest? Hm.
Also erstmal war es total erhellend, war damals, als ich angefangen habe, ein Haushaltsbuch zu führen. Also einfach wirklich, es war eine wahnsinnig dumme App. Die konnte gar nichts. Die war auch noch hässlich, aber sie hat funktioniert. Ich habe einfach nur da reingeschrieben, alles, was ich ausgegeben habe. Und sei es das 80-Cent-Brötchen beim Bäcker. Ich habe da alles reingeschrieben.
Das ist fast das Wichtigste. Dieses Kleinvieh, was sich aber einfach aufsummiert. Und da kleiner Hinweis, schaut mal auf meinem Blog. Da gibt es sowohl eine Excel-Vorlage fürs Haushaltsbuch als auch einen Blogbeitrag, wo ich 5 verschiedene Handy-Apps vorstelle. Vielleicht findet ihr eine, die nicht ganz so hässlich ist.
Genau. Da habe ich, also du warst ja damals auch die Fliege, Mücke im Schlafzimmer. So, die irgendwann gesagt hat, so, warte mal, genau die, mach das doch mal. Und dann irgendwann habe ich gesagt, na komm, erstmal aufschreiben, ich muss es mir ja nicht mal angucken. Es verschwindet ja in der App. Und Sachen tracken und sowas, da hatte ich Spaß dran. So, ne? Also das einfach nur aufzuschreiben, hat mir schon mal so ein grundsätzliches Gefühl von Kontrolle gegeben, auch wenn ich es mir tatsächlich erstmal eine ganze Langeweile überhaupt nicht angeguckt habe. Und da habe ich halt diesen ganzen Kram aufgeschrieben und habe dann irgendwann in der Zeit, war ich gerade dabei zu merken, dass ich in dem Job, in dem ich bin, todunglücklich bin. Und der hat mir aber wahnsinnig viel Geld gebracht. Und dann ich habe immer gedacht, ich komme hier nicht raus, weil ich so viele laufende Kosten habe. Mhm. Aber das waren so das Monster unterm Bett. So, ich weiß gar nicht, wie das aussieht und ob das überhaupt da ist. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich mal da reingeguckt und habe mal aufgeschrieben, was ich monatlich alles so ausgebe und was ich eigentlich absägen müsste, um mal, keine Ahnung, 3 Monate lang keinen Job haben zu müssen. Einfach gehen zu können. Und das war für mich ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war für mich so ein fürchterlicher Moment, in dem ich gemerkt habe, ich bin abhängig von diesem Job. Ich kann nicht einfach so gehen, weil ich Kosten habe, die ich nicht so schnell absägen kann. Und ich habe auch nichts auf die hohe Kante gelegt. Ich habe einfach alles, was reingekommen ist, habe ich einfach wieder rausgeblasen. Ne? Du hast, glaube ich, irgendwo mal geschrieben, so die eine Falle ist, dass wenn du plötzlich mehr Geld verdienst, dass auch dein Lebensstandard einfach so mitsteigt. Und da war ich das perfekte Beispiel für. Ne? Ich habe mir ein schönes Auto geleistet, teure Urlaube. Ich habe einfach alles rausgehauen, weil mein Job ja auch so anstrengend war.
Ne? Ich mir da mal, muss man sich ja dann auch für belohnen. Ne?
Genau,
das ist ja
das. Genau das. Und ich habe mir halt meine Bedürfnisse, die ich 8 bis 14 Stunden pro Tag niedergeknüppelt habe ich mir dann einfach wieder gesund gekauft. Aber gesund war es halt nicht. Mhm. Also beim besten Willen nicht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann einen Posten mal ausgerechnet in meinem Excel-Dings, das mit über die Jahre jetzt mittlerweile auch ein bisschen monströs und unübersichtlich geworden ist. Aber egal, es ist da. Ich habe die Informationen. Und da gab es einen Posten, den ich ausgerechnet habe, was ich an Schmerzensgeld für meine kaputten Bedürfnisse bezahle. Und das sind dann solche Sachen wie, ich gehe essen, weil ich keine Zeit hatte, einkaufen zu gehen. Jetzt muss ich mir aber mal eine Wellness-Massage, was auch immer, irgendwie leisten, die ich eigentlich gar nicht haben will. Da liegen Schuhe im Wert von 150 Euro unter meinem Bett, die mir nicht passen, aber ich habe es nicht geschafft, sie rechtzeitig wieder wegzuschicken. Das habe ich mal über 3 oder 4 Monate getrackt und auch sowas wie, ich hatte einfach keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, wann ich jetzt wohin fliege in den Urlaub. Deswegen muss ich halt 2 Tage vorher buchen und das kostet mich 1.500 Euro mehr. So ungefähr, ne? Also ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr. Und dann habe ich festgestellt, dass ich im Monat zwischen 300 und 400 Euro nur ausgebe für Kram, der mir keinen Mehrwert bringt. Einfach nur Kompensation. Und das hat mir nachher den Schub auch gegeben, zu sagen, ich muss mein Leben verändern. Also alleine durch die Transparenz darüber, was ich wie ausgebe und wofür, das einfach mal zu sehen und auch dieses Gefühl, ich bin abhängig von diesem Job, der mich Geld kostet. Ich muss das Geld verdienen, um den Job zu kompensieren. Das war für mich so ein absoluter Brain-Explosion-Moment, wo ich gedacht habe, um Himmels Willen, du musst hier raus. Und ohne diese Transparenz wäre mir das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Dann wäre ich einfach sehr, sehr viel länger noch sehr unglücklich gewesen, glaube ich.
Ja, das heißt, hast du es dann geschafft, deinen Job zu wechseln?
Habe ich. Und das war auch noch eine echt spannende Geschichte, weil ich unbedingt da raus wollte und habe dann auch tatsächlich ein tolles Unternehmen gefunden, das ganz anders getickt hat. Da bin ich auch immer noch und bin da total happy. Und da war es aber auch noch so, dass ich da viel weniger verdient habe. Und da war ich total froh, dass ich diese Transparenz über meine Finanzen schon hatte, weil ich das war dann nicht mehr eine... So ein waberndes, oh Gott, kann ich mir das eigentlich leisten, für die zu arbeiten, sondern halt einfach eine Excel-Fingerübung. Was muss ich von wann bis wann wie runterschrauben, damit ich es mir leisten kann, mit meinem Job glücklich zu sein? So. Und mir ging es nie wirklich beim Arbeiten darum, wahnsinnig viel Geld zu haben. Das habe ich dann auch festgestellt. Sondern irgendwie das Gefühl zu haben, ich mache was mir Spaß macht, ich kann da irgendwie auch dran wachsen, ich lerne da was, ich kann mich entwickeln und ich brauche einen bestimmten, ich sag mal, Bodensatz an Kohle, mit dem ich leben kann. Und den konnte ich halt ausrechnen. Und man wechselt so einen Job ja meistens auch nicht von heute auf morgen, sodass ich halt sagen konnte, okay, bis ich in 4 Monaten bei euch anfange, kann ich das runterschrauben, sodass ich dann auf dem Level so leben kann und gut leben kann. Und ohne diese Transparenz davor wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich damit überhaupt irgendwie, ja, dass ich damit leben kann, dass ich aus diesem Konzern Geldsumpf sozusagen jemals irgendwie wieder rauskomme.
Und das heißt, das
ist aber gar nicht so schwer tatsächlich.
Cool. Aber das heißt, für dich trifft eigentlich dieser Satz zu, den ich in meinem Buch auch schreibe: Lebensqualität ist wichtiger als Lebensstandard. Oh, richtig? Ja. Also du hast deinen Lebensstandard eigentlich runtergeschraubt, aber wahnsinnig viel an Lebensqualität gewonnen.
Also ich finde ja, dieses Wort Standard hat ja auch was von, also da bewegt sich ja nicht viel. So, ne? Also der steigt vielleicht, man möchte seinen Lebensstandard ja nicht wieder runterschrauben. Aber was ich damit nicht mache, ist zu hinterfragen, was mir das eigentlich bringt. Mhm. Und wer definiert eigentlich meinen Standard? Ist es wirklich so, dass ich in einem Job anfange und dann verdiene ich mehr und dann habe ich irgendwann mein eigenes Auto, weil man das so hat, und dann habe ich irgendwann mein eigenes Haus, weil man das halt so hat, und dazu muss ich aber meinen Lebensstandard dann auch irgendwann hochschrauben, weil ich sonst nicht mehr mit den Leuten, die meine Peer Group sind, und mit meinen Freunden mithalten kann? Und also Standard hat für mich erstmal nicht viel mit Qualität zu tun, außer man baut sich seinen Standard so, dass er einem Lebensqualität gibt, aber dazu muss man ihn halt hinterfragen.
Genau. Genau, immer wieder hinterfragen. Das heißt, das ist ja, finde ich, auch immer die wichtigste Übung beim Haushaltsbuch, oder die wichtigste Erkenntnis eigentlich. Man merkt, wofür man Geld ausgibt. Und im ersten Moment nimmt man das vielleicht erstmal einfach nur so hin. Ja, das ist völlig in Ordnung, einfach mal nur die Transparenz zu bekommen. Aber im nächsten Schritt können wir dann eben überlegen, wofür möchte ich denn eigentlich mein Geld ausgeben? Und halt weniger Geld für die Dinge ausgeben, die uns überhaupt keine Lebensqualität bringen, um mehr Geld zu haben für Dinge, die uns Lebensqualität bringen. Sei es Freizeit, sei es eine hohe Sparquote, sei es den Jobwechsel, den Urlaub. Das kann auch die Designerklamotten sein oder eben die 150 Euro Schuhe, spricht überhaupt nichts gegen. Aber eben das, was mir persönlich Lebensqualität bringt und nicht das, was irgendjemand anderes als Lebensqualität oder als Lebensstandard eben bezeichnet, und schon gar kein Schmerzensgeld.
Ja, genau. Schmerzensgeld. Das ist aber irgendwie so das Wort dieser Jahre, mich da irgendwie umgetrieben haben. Also das ist jetzt ja auch nicht von heute auf morgen passiert. Ne? Das hat echt mehrere Jahre gedauert, bis ich da so viel Transparenz hatte, dass ich da auch wirklich einfach Hebel umlegen konnte, weil ich wusste, was die machen, die Hebel in meinem Leben.
Mhm, mhm. Ja, genau. Und du hast es ja inzwischen sogar auch geschafft, oder du arbeitest jetzt in Teilzeit. Ja. Richtig? Das war ja dann auch nochmal wieder ein nächster Schritt.
Total. Das ist auch großartig, kann ich dir empfehlen. Das war ganz lustig, weil das Lustige ist, ich habe zwar mein Gehalt, ich habe das damals natürlich ausgerechnet, ich habe mein Gehalt damals von meinem Arbeitgeber damals zu meinem jetzigen Arbeitgeber an diesem Wechselpunkt um 43% gekürzt. Also ich habe 43% weniger verdient als vorher. Ich habe auch wirklich gut verdient vorher, aber dann wieder auf 43, also um 43% zu reduzieren, das geht schon nicht einfach so, da muss ich schon was machen. Ne? Ich habe mein Auto verkauft, alles Mögliche reduziert, irgendwelche Abos gekündigt, die ich sowieso nie gelesen habe. Also so Kram. Ne? Und dann ging das tatsächlich. Und dann hat mein jetziger Arbeitgeber, ist da ganz anders drauf, was Gehalt angeht. Also die haben auch nicht schlecht bezahlt, um Himmels Willen. Die gucken sich nur ihre Gehaltsstruktur auch einmal im Jahr immer wieder an. Und 2 Jahre später, glaube ich, also nachdem ich 2 Jahre da war, haben sie sich ihr komplettes Gehaltsmodell nochmal angeguckt und haben dann festgestellt, das ist nicht mehr so richtig marktaktuell. Wir müssen jetzt den und den Leuten auf Basis von dem, was die schon mal so gemacht haben und so, mehr bezahlen. Und alle in der Firma haben eine ordentliche Gehaltserhöhung bekommen. Schön. Und dann ist bei mir nochmal um 21% wieder hochgegangen von dem damaligen Gehalt. Und ich habe halt gedacht, Moment, 21% mehr Geld könnte auch bedeuten 20% weniger arbeiten.
Oh!
So viel Qualität und Lebensstandard, ne? Ich konnte halt dann meinen Standard halten und meine Qualität hochfahren. Nicht, weil ich meinen Job nicht mag, aber weil ich auch gedacht habe, boah, ich kann mich dann ein bisschen selber ausleben. Ich habe dann in diesen 20%, die ich mir dann freigenommen habe sozusagen, habe ich dann mein eigenes Ding gemacht und habe das, was ich da in dieser Firma gelernt habe, dann einfach auf eigenen Beinen nebenbei nochmal angeboten, mich ein bisschen ausprobiert.
Also als nebenberufliche Selbstständigkeit.
Genau. Nebenberuflich einfach mein eigenes Bein da so ein bisschen mal ausprobiert. So ein Spielbein irgendwie mal ausprobiert. Und das wäre halt auch wahrscheinlich so nicht gegangen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich auch so über die Runden komme. Mhm. Ne? Und habe dann auch festgestellt, okay, mit den 20%, die ich jetzt weniger arbeite, kriege ich potenziell eine Menge mehr Kohle rein, als ich in den 20% mehr Arbeiten dann irgendwie bekommen hätte. Habe jetzt aber auch wieder gemerkt, das ist es gar nicht, was ich will. Ich will mit diesen 20% überhaupt nicht so viel mehr Geld verdienen und so viel mehr arbeiten. Ich möchte was ganz anderes damit machen und habe jetzt wieder auf 90% hochgeschraubt, weil ich gedacht habe, so, das ist ganz gut, das kann ich gut arbeiten, kriege ich auch gut Geld und möchte diese 10% trotzdem für mein Wohlsein, mein gutes Gefühl, so viel kann ich arbeiten, dass es mir gut geht, einfach benutzen und diese 10% investieren und kriege dann super viel Erholung daraus, mhm. weil ich dann eben mein eigenes Ding machen kann, ohne jetzt nebenbei bloß zu arbeiten. Also zum Beispiel zu meinem Pony zu laufen und viel Zeit mit dem zu verbringen. Das gibt dann mir dann wiederum wahnsinnig viel Lebensqualität. Und das, ja, da bin ich ziemlich happy, dass ich da jetzt irgendwie so hingekommen bin und auch zu sagen, hey, ich muss nicht 8 Stunden am Tag kloppen, weil man das so macht, sondern hey, du gibst mir 20% mehr Geld, darf ich auch 20% weniger arbeiten? Ja klar, ja, dann mache ich das doch mal. Probier das mal aus,
wie das so ist. Sehr cool. Ja, ja. Das sind ja auch so, also Glaubenssätze, die wir da zum Teil haben. Ich ganz stark dieses Thema, man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Ich arbeite stark daran, diesen Glaubenssatz aufzulösen. Aber trotzdem, das ist ja, also höre ich bei dir auch so ein bisschen noch mit durch, dass Nein. es zumindest vorhanden war.
Es ist immer noch ein großes Thema. Es muss hart sein, um gut zu sein. Das ist so die Stimme in meinem Kopf. Ne? Genau. Wenn du nicht schwer dafür geschuftet hast, dann kann es ja nicht richtig gut sein. Aber das Gute ist ja, wenn man das mal in seinem Kopf erkannt hat, dann kann man da auch irgendwann das dann mitmachen und dann geht es plötzlich auch leicht und dann ist es plötzlich sogar gut, obwohl es leicht ist.
Verrückt, oder? Ja. Und im nächsten Schritt kannst du dann vielleicht sogar auch noch mehr Geld verdienen, obwohl du weniger arbeitest. Das wäre ja dann...
Das wäre der Knaller. Ob das schon erlaubt ist, weiß ich nicht.
Okay.
Ob das schon erlaubt ist,
okay. Sehr geil. Mal gucken. Schritt für Schritt.
Genau.
Ja, Glaubenssätze begleiten uns kontinuierlich überall und auch beim Thema Geld. So ja. ist das. Welchen Tipp würdest du denn anderen Frauen geben? So aus deiner Erkenntnis der letzten Jahre.
Ja. Ich glaube, wenn ich das jetzt hören würde und ich wäre so ich vor 6 Jahren oder so, dann würde ich wahrscheinlich kotzen, wenn ich mich jetzt reden höre und sage, fangt einfach mal an. Weil das ist so ein Satz, boah, der hat mich immer in die so Weißglut getrieben damals. So, fang einfach mal an. So, dass, wenn es so einfach wäre, hätte ich es ja schon gemacht. So, was heißt denn hier einfach? Einfach anfangen ist nicht einfach, sonst würde ich es ja tun. Deswegen überlege ich jetzt gerade so, was ist denn das, was mir damals geholfen hätte? Und ich glaube, es ist so der Gedanke, du hast am Anfang meistens Angst vor dieser Transparenz, weil du Angst hast, da ein Monster zu finden, das da sein könnte oder nicht da sein könnte. Es ist wie Kontoauszug abholen oder so. So, ich gucke da nicht drauf, weil ich weiß doch aus einem guten Grund nicht, was auf meinem Konto nicht ist. So, dass ich mir denke, so dieses Tracking einfach mal zu starten, in Anführungszeichen einfach, ohne hinzugucken. Also wirklich einfach nicht hingucken. So, also angenommen, es ist die Angst vor der Transparenz, die einen davon abhält. Ne? Weil diese Ausreden von wegen, ich bin da nicht zugekommen, ich habe das immer noch nicht geschafft, mich da mal zu informieren. Dass dieses Prokrastination, ich habe da irgendwann mal einen Blogartikel zugeschrieben, Prokrastination gibt es nicht. Es ist einfach nur eine kontinuierliches Depriorisieren von Dingen, mit denen du dich nicht beschäftigen willst.
Was? Wer würde denn sowas tun?
Richtig, genau. Und dieses, ich habe das noch nicht geschafft, ich habe auch noch nicht geschafft, dieses oder jenes mal zu lesen oder so. Nein, du wolltest es noch nicht tun, Punkt. Und sich das einzugestehen, das tut total weh, hilft aber auch total. Und dann, wenn man sich das eingestanden hat, kann man auch herausfinden, warum will ich mir das denn eigentlich nicht antun? Warum will ich mir das nicht angucken und mich da schlau lesen? Und herauszufinden, wo liegt denn die Angst? Wovor habe ich denn Angst? Und wie schlimm kann es denn eigentlich wirklich werden? Und wie viel kostet es mich an Nerven, dieses Thema immer wieder auf den nächsten Tag zu vertagen? dieses To-Do-Ding, was ich immer wieder in den nächsten Tag schiebe. Gott, wie viele Nerven das sind. Ja, und da halt vielleicht zu sagen, ich beschäftige mich damit noch nicht, aber ich mache schon mal was. So, ich habe halt schon mal eine App und ich tue da schon mal was rein. Ich gucke es mir gar nicht an. So, ne? Und irgendwann hast du nämlich dann statt Angst so eine Neugier. Weil du hast ja jetzt schon mal 6 Wochen Daten gesammelt. Und dann guckst du da einfach irgendwann so aus Versehen mal ran, so mal rein. In dem Moment, in dem dein kleines Panikmännchen gerade kurz ein Nickerchen macht oder so, hast du plötzlich das Handy in der Hand und klickst einfach mal drauf und sagst dann, so schlimm ist es ja gar nicht. Und dann ist die erste Hürde vielleicht irgendwie umschifft, weil man muss manchmal nicht durch die Hürden. Man kann auch erstmal drumherum laufen. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber man muss halt nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, sagt dieses kleine neue Männchen in meinem Kopf, das gegen den Glaubenssatz kämpft, dass immer alles hart sein
muss. Muss hart sein.
Genau. Ja, also das ist vielleicht ist das was helfen könnte. Dieses einfach anfangen ist manchmal nicht so einfach. Und dann gibt es vielleicht etwas, was noch nicht mal anfangen ist. Ein Stück davor. Und sich auf die To-Do-Liste zu schreiben, die erste Haushaltsbuch-App installieren, die mir der App-Store vorschlägt, ist ein To-Do, das kann ich jederzeit machen. Das tut überhaupt noch nicht weh. Und wenn ich sage, Altersvorsorge klären, boah, da kriege ich schon Gänsehaut und graue Haare, wenn ich da nur dran denke. Das werde ich auf gar keinen Fall anfassen, ever. Egal, wie lange es da steht, ich werde das niemals so anfassen.
Und selbst wenn ich es nicht Altersvorsorge, sondern Altersvorfreude nenne, ist es immer noch zu groß. Macht schon viel mehr Spaß?
Ja, wirklich bester Tipp ever. Ich habe das, ich habe es bei mir tatsächlich verändert in Altersvorfreude und hatte plötzlich wenigstens Lust, mir mal ein ETF-Video anzugucken. Großartig. Ganz die kleinen Dinge.
Die kleinen Dinge, genau. Ich finde es total gut, dieses Anfangen ohne anzufangen. Also ich sage ja auch immer, kleine Schritte sind besser als keine Schritte und im Zweifelsfall auch besser als große Schritte, weil dann können wir Schritt für Schritt und auch leichter die Richtung wieder anpassen. Aber auch dieses Schritte vorbereiten, ohne vielleicht tatsächlich loszulaufen oder so. Also ne, einfach mal machen, ohne zu machen, finde ich total großartig.
Ja.
Das gefällt mir.
Es ist total gruselig. Es fühlt sich total gruselig an. Und wenn man dann den ersten Schritt gemacht hat, dann hat man plötzlich irgendwie statt dem großen Zeh schon den ganzen Fuß im kalten Wasser und merkt es eigentlich ganz erfrischend.
Ja, ja. Oder auch, es ist kalt, aber ich komme da durch. Erfriere nicht. Ist ja auch in Ordnung. Es kann durchaus mal kalt sein.
Aber. Ich vergesse immer, wie das heißt, irgendeinen psychologischen Begriff dafür, dass wir etwas, was ansteht, als schöner oder schlimmer erwarten, als es dann wirklich ist.
Ja.
Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Ne? Aber genau so. Also es ist garantiert nicht so schlimm, wie du es dir vorstellst.
Ja.
Aber selbst das ist schon wieder dieses im Kopf miteinander ringen. Und dieses Ringen zu umschiffen und zu sagen, ich installiere mir jetzt nur so eine App, da passiert überhaupt nichts mit. Können sich alle Monsterstimmen in meinem Kopf, die Angst vor irgendwas haben, erstmal wieder hinlegen. Wir machen ja noch nichts. Es ist ja noch nichts passiert.
Cool. Was sind denn bei dir die nächsten Schritte, die so anstehen?
Die nächsten Schritte. Ich habe mittlerweile ein Depot.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wirklich. Ich beglückwünsche mich auch wahnsinnig dafür. Ja. Und die nächsten Schritte sind tatsächlich, mir da Dinge reinzutun. Das ist aber auch noch zu groß, merke ich. Also, weil dann, ich müsste mir ja alle ETFs der ganzen Welt jetzt angucken, um zu entscheiden, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist. Weil, oh mein Gott, stell dir mal vor, ich habe in meine Glaskugel nicht so richtig reingeguckt und habe nicht predicted, was in 25 Jahren auf der Welt so passiert, was natürlich nicht geht. Ne? Das heißt, der nächste kleine Schritt ist, ich habe 3 Links im Internet. Ich weiß ganz genau, das gucke ich mir an, dann gucke ich mir das an, dann gucke ich mir das an und danach bin ich wieder schlauer und entscheide, was der nächste Schritt ist. Und mehr habe ich mir bis jetzt noch nicht vorgenommen. Sodass ich weiß, dass das Ziel ist, das so wie du zu machen, mich irgendwo in die Sonne mit meinem Kaffee zu setzen und zu sagen, ich chill heute, weil mein Geld für mich arbeitet.
Yes,
das war der beste Post ever. Der hat mich richtig motiviert, ohne Scheiß. Da habe ich gedacht, kacke, das will ich auch. Weil dieses Hintergrundsorgen, so, oh, du hast immer noch nichts dafür gemacht. Du hast immer noch nichts dafür gemacht. Und jetzt sind schon, weißt du, die letzten 20 Jahre jetzt schon was machen können, hast aber nicht. Und gestern war der beste Tag, heute ist schon nicht mehr so ein guter Tag dafür. Das macht einen fertig.
Da kann ich dir den nächsten Spruch mitgeben. 80% richtig ist besser als 100% nicht gemacht. Auch aus meinem Buch.
Richtig.
Und Und auch gerade beim Thema ETF kann ich dir sogar versprechen, dass es nicht möglich ist, den perfekten ETF zu finden, der dich über die nächsten 25 Jahre glücklich macht, sondern die verändern sich die ganze Zeit. Und das ist das Schöne, die werden immer besser. Und das heißt eben auch, wir müssen jetzt nicht den perfekten finden, weil der wird in 2 Jahren nicht mehr der perfekte sein, im Zweifelsfall oder in 5 oder so. Sondern einfach jetzt einen raussuchen und dann anpassen. Dann wieder mit den kleinen Schritten anpassen. Das funktioniert ganz hervorragend in so vielen Lebensbereichen und eben auch beim Thema Investieren.
Cool. Warte, ich mache das gleich einfach mal. Zack.
Es ist nicht schwierig. Und dann ab in die Sonne.
Ja, genau, mit dem Kaffee. Ja, das Gefühl möchte ich haben. So möchte ich mich fühlen. Ich möchte das Gefühl haben, dass da was für mich arbeitet und ich muss mich nicht die ganze Zeit irgendwie darum sorgen. Ja. Wie viel Kapazität das in meinem Kopf frei ergeben kann, das merke ich schon.
Ja, genau. Diese dunkle Wolke, die irgendwie so die ganze Zeit da hinten so ein bisschen einen Schatten wirft und so, und die kann man dann loswerden. Und es ist sowohl so, es gibt nicht den perfekten ETF oder den perfekten Fonds und es gibt auch nicht den perfekten Zeitpunkt. Mhm. Also ich meine, natürlich wäre es vor 20 Jahren besser gewesen als gestern und gestern besser als heute. Und aber eigentlich wäre es ja vor 200 Jahren. Warum haben denn bitte unsere Vorfahren damals nicht auch schon einfach ihr Geld investiert? Ja, die hätten das mal tun sollen. Das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. Genau. Blödsinn. Den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Und das heißt aber im Umkehrschluss auch, es gibt keinen so richtig falschen Zeitpunkt. Das heißt, einfach machen, heute ist super und morgen ist auch gut. Ja. Und dann lieber morgen als erst nächstes Jahr. Das ist das Einzige. Also keine Eile, aber doch so eine zügige, also ein kontinuierliches Weitergehen. Das ist vielleicht das Wichtige.
Okay, ja. Ich werde es mir hinter die Ohren schreiben. Es ist ja auch tatsächlich gar nicht so schwer. Ich habe immer gedacht, es ist wahnsinnig schwierig. Aber so schwer ist es am Ende ja nicht. Hauptsache, es passiert irgendwas.
Ja, und es ist wirklich nicht kompliziert. Also Das ist das Schöne, man kann das alles lernen. Wir Menschen sind so gut darin, neue Dinge zu lernen. Das ist das, was wir gut können. Und wenn wir uns vornehmen, was zum Thema Finanzen zu lernen, dann können wir das. Das ist überhaupt kein Problem.
Dein Wort in Gottes Ohr. Sehr gut.
Vielen Dank, Pia. Möchtest du noch letzte abschließende Worte sagen?
Vielleicht, wenn ich jetzt hier in die Welt herausbrülle, dass ich in 2 Wochen spätestens mein ETF-Depot mal bestückt habe mit einem ersten, dann habe ich mich jetzt hiermit committed.
Öffentliches Zeugnis hier.
Heute in 2 Wochen habe ich ein bestücktes ETF-Depot und einen Sparplan darauf eingerichtet.
Mega. Also ich lade dich hiermit offiziell zur nächsten Folge schon wieder ein von How She Did It, damit wir dann wissen, hat es auch wirklich funktioniert?
Das habe ich getan.
Sehr gut. Okay, cool. In 2 Wochen. Ich merke es mir. Ich schreibe es mir auf.
Das hatte ich befürchtet.
Cool. Ganz, ganz herzlichen Dank, Pia.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Total. Und ich hoffe, euch, liebe Zuschauerinnen und Leserinnen, hat es auch was gebracht. Einfach machen. Im Zweifelsfall ohne zu machen, und die Transparenz ist das Wichtigste, dann erkennen wir das kleine Monster unterm Bett und finden raus, was es braucht, damit es ein guter, ein treues Haustier wird, vielleicht, oder so. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.